Also ich glaube, es wurde deutlich, jemandem nahe zu kommen oder umgekehrt an einem ranzulassen, ist gar nicht so selbstverständlich. Es gibt persönliche Gründe, kulturelle Gründe oder einfach Gründe aus der Situation heraus, die da eine Rolle spielen. Manchmal ist es das Äußere eines Menschen und manchmal ist es einfach unser eigenes, momentanes, persönliches Empfinden, ja, ob wir das Bedürfnis haben nach menschlicher Dichte oder eher nach Freiraum. Also ich als Frau, mir ist da was ganz Neues aufgegangen, also so eine Art Pisseknicke auf Männerklos. Das wusste ich echt nicht, dass es das gibt, so ein Verhaltenskodex. Also dass es ein absolutes No-Go ist, wenn da zwei stehen, sich einfach dazwischen zu stellen. Es scheint wohl so zu sein, dass ist der Anstand gebietet, dass man auf Abstand pinkelt. Aber ihr lieben Männer, das dürft ihr auch ganz gern unter euch ausmachen. Da bin ich froh, dass ich eine Frau bin. Bei uns ist das baulich schon mal etwas anders geregelt. Aber ansonsten habe ich mich da schon wieder gefunden in der ein oder anderen Situation. Aber das möchte ich jetzt nicht näher analysieren. Ich möchte jetzt mit uns in das Thema dahinter einsteigen und ich möchte zunächst noch mal mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt einfach, dass du uns jetzt nahe bist und ich bitte dich, dass du alles Reden und Hören und diesen Morgen leitest. Amen. Nähe, sage ich einfach mal, ist unter anderem davon abhängig, wie gut ich die andere Person kenne oder auch, was ich denke, wie sie mich sieht, also mich beurteilt oder zu mir steht. Erkennen und erkannt werden ist auch ein Thema, das sich durch die ganze Bibel zieht und was im Übrigen in der Theologiegeschichte sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Und ich möchte es deshalb an den Anfang stellen, dass ich hier meine Sicht der Dinge wiedergebe, über die man reden kann. Und dass ich wirklich, wirklich jeden bitten will, der sich dafür interessiert oder der einfach sagt, das möchte ich für mich selber klarkriegen. Geh ins Wort, schau selbst in deine Bibel, was darüber steht und bilde dir deine Ansicht. Das Ziel des Ganzen, weil es so schön ist, das nenne ich jetzt einfach mal vorab, damit wir wissen, auf was wir hinarbeiten. Und es steht im 1. Korinther 13, also dem berühmten Kapitel über die Liebe. Und Paulus schreibt uns da in Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Spiegel waren zur Zeit von Paulus Metallstücke, die nur ein verzerrtes Abbild wiedergaben. Aber drei Dinge macht uns der Vers umso klarer. Erstens, Gott kennt uns durch und durch. Er hat uns geschaffen und zur Gemeinschaft, also zur Nähe zu ihm bestimmt. Zweitens, wir kennen ihn, sein Wesen und auch unsere Bestimmung von ihm her grundsätzlich viel zu wenig. Und drittens, unser Erkennen von beidem, also von Gottes Wesen und unserer Bestimmung, ist ein Prozess, der sich stückweise vollzieht, aber am Ende vollkommen sein wird. Gott macht und mag nämlich keine halben Sachen. Und du darfst dich an jeder Stelle dieses Prozesses, wo du dich befindest, immer, immer zu Gott hinsetzen. Da ist dein Platz. Wir wollen uns heute am Beispiel von Petrus anschauen, was und wie er Jesus erkannt hat. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen oder praktischerweise auch hier hinten mitlesen. Genau. Es steht in Matthäus 16, ich lese die Verse 13 bis 19. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Die entscheidende Frage, die können wir in Vers 13 und 15 lesen, die Jesus damals Petrus gestellt hat und auch uns heute, lautet, was glaubst du, wer Jesus ist? Es ist die Frage, die darüber entscheidet, ob ich Christ bin. Und die Menschen und Religionen aller Zeiten und für die Ewigkeit scheidet. Jesus stellt diese Frage ganz bewusst an diesem Punkt seiner irdischen Laufbahn. Es war die Zeit am Ende seines öffentlichen Wirkens. Und es war die Zeit, bevor er seinen Jüngern mitteilte, wie sein weiterer Weg sein wird, nämlich das Leiden und Sterben. Und Jesus war ganz bewusst, dass ganz viele unterschiedliche Meinungen über ihn kursierten. Und es war ihm deshalb umso wichtiger an diesem Punkt für seine Nachfolger klarzustellen, wie sie ihn sahen. Denn das waren die, die hinterher das Evangelium weitertragen sollten. Und das sind wir heute. Und zwei Dinge, die gelten heute noch genauso wie damals. Gott will erkannt werden. Wenn wir das Wesen Gottes erkennen, suchen wir seine Nähe aufgrund von Faszination. Und Gott zu erkennen, verändert und bevollmächtigt uns. Wenn wir Gottes Bestimmung für uns erkennen, suchen wir seine Nähe als seine Partner. Und in diese beiden Hammerpunkte, da will ich jetzt reingehen, will sie etwas beleuchten und ich hoffe echt, ich komme durch. Aber ich möchte gleichzeitig anregen, auch an dieser Stelle, Leute, macht euch selber schlau, geht in die Bibel. Erstens, Gott will erkannt werden. Was hatte Petrus erkannt und wie hatte er es erkannt? Zunächst zu dem Was. Wir lesen in Vers 16. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Er erkannte Jesus als Christus, den von Gott Gesalbten, den Messias, den im ganzen Alten Testament prophezeiten und von den Juden erwarteten Herrscher und König. Und er hat erkannt, dass er noch so viel mehr ist als ein Mensch, nämlich Gottes Sohn. Und das war zu dem Zeitpunkt des Geschehens die umfangreichste Erkenntnis, die jemand haben konnte. Wir sind inzwischen ein Stück weiter in der Heilsgeschichte. Wir wissen, wie und wozu es weitergegangen ist, über das Kreuz, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Ausschüttung des Heiligen Geistes, und wir wissen auch um zukünftige Dinge, also alles, was noch passieren wird, bis Jesus wiederkommt und danach. Das ist ganz schön viel. Aber das Schöne ist, wir dürfen eben von diesem Ziel her denken. Wir werden erkennen, wie wir erkannt sind. Und wir sind gemeinsam unterwegs und wir dürfen Gott bitten, uns dabei zu helfen. Und das tut er sehr gerne. Somit zu dem, wie hat Petrus erkannt. Wir lesen in Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon Jona, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Petrus bekam die Information sozusagen aus erster Quelle. Gott hat es ihm offenbart. Und so macht er das heute auch noch, nämlich durch seinen Heiligen Geist. Wir lesen auch schon im Alten und im Neuen Testament vor Pfingsten, dass einzelne Menschen in bestimmten Situationen voll Geistes waren. Und seit Pfingsten wohnt der Heilige Geist sozusagen standardmäßig in jedem Gläubigen. Jesus selbst sagte bei seinem Abschied, weil er um die Macht und die Möglichkeiten des Heiligen Geistes wusste, zu seinen Jüngern. Wir lesen das in Johannes 16, 7 und folgende. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Jesus kündigt den Heiligen Geist an, sendet ihn und sagt hier, wie es auch andere Bibelstellen bestätigen, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist: uns die Augen aufzutun und zu erkennen. Nochmals ganz klar: ohne den Heiligen Geist können wir Gott und alles, was dazugehört, nicht wirklich erkennen. Um Gott zu kennen, braucht es Gott. Gott sei Dank. Paulus sagt hierzu: Gottes Geist zeugt unserem Geist, Römer 8,16. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal werben oder sagen: beschäftigt euch mehr oder beschäftigt euch mal mit dem Heiligen Geist. Ich glaube nämlich, dass er die Person der Dreieinigkeit ist, an die wir uns im wahrsten Sinne des Wortes am wenigsten ranwagen. Mir fällt das immer auf, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Es ist total wichtig, dass wir Bekenntnisse und auch das Glaubensbekenntnis sprechen. Aber wenn ich dann nach den Stellen über den Vater und den Sohn zu der Stelle komme: ich glaube an den Heiligen Geist und das war's, dann wünsche ich mir manchmal: oh, dürfte ich das jetzt ein Stück weiter formulieren? Dürfte ich das jetzt mal bekennen? Und ich habe das jetzt mal getan. Ich habe jetzt uns da mal ein bisschen was aufgeschrieben. Und wer will, kann da innerlich mitgehen oder es einfach mal als Anregung nehmen, das selbst für sich mal zusammenzustellen. Ich glaube an den Heiligen Geist, meinen Beistand und Tröster, der in mir wohnt, der mir Jesus und die Bibel erklärt, der mir bestätigt, dass ich ein Kind Gottes bin, der mich beten lehrt, der mir zeigt, wo meine Schwächen und Sünden sind, der mich erfüllt, um mich im Inneren zu stärken, und begabt, um ein Mitarbeiter in Gottes Plan zu werden, der mir garantiert, dass ich Miterbe am Reiche Gottes bin. Denn so genial hat Gott das eingerichtet in und durch seine Dreieinigkeit, weil er will, dass wir ihn erkennen, seine Nähe suchen und Gemeinschaft mit ihm haben. Erkennen im biblischen Sinn geht tiefer als nur eine Information von Auge an Hirn. Sie geht weiter ins Herz. Es ist ein in Beziehung treten, eine Partnerschaft eingehen oder eine Ehe vollziehen. Und in diesem Sinne will Gott von uns erkannt werden. Und in dieser Art von Beziehung in Ewigkeit mit uns sein. Hast du gewusst, dass du als Gläubiger sozusagen mit Jesus verlobt bist? Ja, Gott bereitet eine Braut für seinen Sohn. Und diese Braut ist die Gemeinde aller Gläubigen aus allen Völkern. Und dabei ist er ein ebenso liebender wie eifernder, eifersüchtiger Gott, der uns umwirbt, der sich zu 100% des Lebens seines Sohnes, sein Leben investiert und deshalb zu Recht von uns ungeteilte Liebe fordert. Jesus greift das auch auf, was sein Vater, Gott Vater, schon Israel über Mose ausrichten ließ. Wir lesen das unter anderem in Matthäus 22, 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist viel und das schafft man alleine nicht. Und schon wieder sage ich Gott sei Dank. Denn unsere Liebe zu Gott hat nicht ihren Ursprung in uns selbst, sondern sie ist zusammen mit dem Heiligen Geist ausgegossen in unser Herz. Und diese Liebe ist es, die Gott zurückliebt, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Gottes Liebe ist wie sein ganzes Wesen immer gleich. Sie ist also vom Maß nicht abhängig, ob jemand gerade frisch oder schon lange gläubig ist, ob er unendlich viele Dienste tut oder gerade mit sich selbst beschäftigt ist, ob er gerade einer Versuchung widerstehen konnte oder zum x-ten Mal denselben Mist gebaut hat. Gottes Liebe ist in jedem dieser Augenblicke gleich. Mehr noch, Gott liebt uns mit derselben Liebe, wie er Jesus liebt, also Gott Vater. Und Jesus liebt uns, wie er seinen Vater liebt. Ihr könnt es nachlesen, unter anderem im Johannesevangelium Kapitel 15 und 17. Also wenn du dich jetzt ja total schrecklich gerade findest wegen irgendwas, dann gibt es einen, der sieht dich ganz anders. Er sieht dich als seine größte Liebe. Zusammen natürlich mit Jesus und all den anderen. Gerade an Petrus sehen wir ja, wie Jesus reagiert hat, als ihn Petrus verleugnet hatte. Jesus ist zu ihm gegangen, er ist ihm nachgegangen und ich kenne das auch, meine Klappe zu weit aufzureißen, nicht zu bekennen, wo es gilt und dann vor Gott wegzulaufen. Und Jesus fragt auch mich und jeden, der in so einer Situation ist oder einer ähnlichen, dasselbe, wie er Petrus bei ihrer ersten Begegnung nach dem Verrat fragte. Hast du mich lieb? Johannes 21. Und er fragte ihn das dreimal. Jesus wusste, dass er ihn liebte. Es war für Petrus gut, dass er es dreimal sagen durfte. Und dann wiederholt Jesus, wozu er ihn bestimmt und berufen hat. Weide meine Schafe. Ich weiß ja nicht, was diese Geschichte, die man oft hört, vom Kindergottesdienst bis überall, in jedem auslöst. Trost in Zeiten des Versagens, ein sich geliebt wissen, das gut tut und gut ist. Aber da gibt es eben noch diesen zweiten Part. Die Berufung und Autorität, die Jesus über Petrus ausgesprochen hat und über die wir auch in unserem Text lesen dürfen. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Also mich verlangt schon auch danach, so eine kleine Petra, eine kleine Felsin zu sein, ein lebendiger Stein im Hause Gottes. Und es rührt mich, wenn ich Edelsteine entdecke. Menschen, die ihren Auftrag von Gott erkannt haben und dann megamäßig durchstatten. Oder auch jene, die schon seit Jahren, Jahrzehnten treu und verlässlich in ihrer Gemeinde mitarbeiten oder soziale, diakonische Dienste tun. Und damit sind wir bei zweitens. Gott zu erkennen, verändert und bevollmächtigt uns. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir geht, ob du weißt, was deine Begabungen sind, was deine Berufung ist von Gott her, also die Aufgabe von Gott her. Ich denke, es wird den meisten oder vielen so gehen wie mir. Man bringt das ein, was einem sowieso liegt. Und mal darüber hinaus sieht man auch, wo es anzupacken gilt. Manchmal erkenne ich auch im Anfangen, im Tun, wie Gott Dinge bestätigt und in wenigen, aber wichtigen Momenten meines Lebens hat Gott ganz konkret und sehr deutlich Weichen gestellt. Weichen gestellt, indem Türen geöffnet wurden, zum Beispiel durch Begegnungen, durch besonderes Gelingen in bestimmten Bereichen, das nennt sich dann Segen. Und andererseits hat er die Richtung vorgegeben, indem er andere Pläne zerschlagen hat. Und ich bin der Überzeugung, wenn ich jetzt hier das Mikro aufmachen würde, dann würden hier jetzt ganz viele aufstehen können und auch erzählen, wie das in ihrem Leben verlaufen ist. Gibt aber natürlich auch welche, die sagen, so eine deutliche Führung, das habe ich noch nie bekommen. Ich kann dazu sagen, es gibt einfach auch Dinge, die kann man tun, ohne eine Einladung, einen speziellen Brief vom Himmel. Und die sind deshalb nicht weniger wert. Oder es kann einfach sein, dass du die Weichen, die Gott gestellt hat, nicht als solche erkannt hast und gedacht hast, das war jetzt Zufall, das war jetzt Glück oder Pech. Gott erkennen, verändert und bevollmächtigt uns. Gott hatte Petrus offenbart, wer Jesus ist, und Jesus sagt Petrus, wer er dadurch geworden ist. Gott erkennen verändert nicht nur unsere Sicht auf ihn und uns selbst und auf andere, sie verändert unser Wesen. Es ist das, was wir wachsen im Glauben, Christus ähnlicher werden und Heiligung nennen. Die Verse 18 und 19 zeigen es sehr deutlich, wie sehr uns Gott als Partner seines Planes haben will. Und ich habe mir überlegt, ob ich das rauslassen soll, weil es doch jetzt etwas lang wird. Und dann habe ich mir aber gedacht, oder ich hatte irgendwie den Eindruck, es sind hier auch Menschen im Raum, die vielleicht gerade wissen müssen für einen Dienst oder für sie persönlich, dass sie von Gott bevollmächtigt sind, dass sie in Gottes Kraft wandeln können. Und deshalb habe ich den Part drin gelassen. Es ist die Rede von den Pforten der Hölle und von den Schlüsseln des Himmelreichs. Es geht also um Abwehr des Teufels, dessen oberstes Ziel es ist, uns aus der Nähe Gottes wegzuziehen. Und wir müssen uns bewusst sein, wenn wir in der Autorität Gottes unterwegs sind, wird er nicht so einfach zuschauen. Umso wichtiger ist es zu wissen, dass Jesus den Teufel am Kreuz besiegt hat und wir durch ihn den Sieger dieser Autorität ausüben können. Uns sind die Schlüssel des Himmelreiches gegeben. Man hat ja da oft bei Petrus dieses Bild, der steht dann am Himmelstor und lässt die Leute rein. Aber wir lesen in diesen Texten, dass das eine sehr irdische Sache ist, dass es da um irdischen Dienst geht. Es ist die Bevollmächtigung, als Botschafter und Partner Gottes tätig zu sein. Und da gehören ganz viele der Dienste dazu, aber auch in der Vollmacht Gottes, Menschen von Dingen zu befreien, die sie von Gott trennen und das in ihnen freizusetzen, was Gott in ihnen angelegt hat. Und auch das können wir nur, wenn wir selbst in der Nähe zu Gott bleiben und daran gestärkt werden. Gott stärkt uns, indem er uns die Waffen gibt. Das ist sehr militärisch, aber wir werden es gleich sehen. Das sind keine Handgranaten, das sind keine Gewehre, das sind andere Dinge. Wir lesen da unter anderem in Epheser 6, in diesem Abschnitt was dazu, wie Gott uns stärkt. Werdet stark durch den Herrn und die mächtige Kraft seiner Stärke. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Und das wird dann genannt. Feststehen durch den Gürtel der Wahrheit. Umgeben vom Panzer der Gerechtigkeit. Stehen und laufen für das Evangelium und Frieden, mit dem Schutzschild des Glaubens gegen die Pfeile des Satans, mit dem Helm der Rettung und mit dem Schwert des Wortes Gottes. Und dann lesen wir am Ende dieses ganzen Paketes: Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet, auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Und in all dem sagt uns zum Beispiel auch der Hebräerbrief, wenn es um diesen Wettlauf, um diesen Kampf geht: Kämpft ihm, indem er hinschaut auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender eures Glaubens. Ich müsste abschließen und überleiten in die Gebetszeit, die wir dann haben werden, mit diesem Punkt: Bleibt wachsam und betet. Wachsam zu sein und zu beten ist das, zu was uns Jesus auffordert, was er uns lehrt. Wir kennen diese Szene in Gethsemane, wo er zu seinen Jüngern sagt: Wachet und betet. Wenn wir wollen, dass der Geist in uns Wachstum aktiviert und uns zum Tun bevollmächtigt, braucht es Gebet und es braucht noch ein weiteres, dass wir uns mit dem Wort Gottes füllen, die Bibel lesen. Wir können uns das so vorstellen. Das geht nicht. Wie Brennholz zu sammeln.
Ich habe das mal getan.
Auf ein paar von den Hölzern stehen verschiedene Formen des Gebets, Anbetung, Fürbitte. Auf anderen steht da drauf Bibel lesen, Bibel beten. Das machen wir übrigens, wenn wir ein Psalmgebet sprechen hier im Gottesdienst. Kann man aber auch für sich zu Hause tun, indem man einfach mal eine Bibelpassage betend durchgeht. Unser Vers, Gott nahe zu sein, ist mein Glück, ist perfekt. Da kannst du über Gott mit Gott reden. Du kannst darüber reden, wie er dir nahe sein will oder du willst, dass er in deine Nähe kommt. Und es sind auch Holzstücke da, die Taten, wo Taten draufstehen. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und es sind Holzstücke da, wo Bekenntnis draufsteht, den Glauben zu bezeugen und zu bekennen. Und aus all dem, was wir da so sammeln an Brennmaterial, entzündet der Heilige Geist in uns das Feuer. Ich hätte jetzt gern diese Kerze angezündet, aber da habe ich vorhin bei der Vorbereitung nichts gedacht. Stellt euch vor, sie brennt und sammelt weiter Brennmaterial. Gott nahe sein, wie und wie weit geht das? Ich hoffe, ich konnte zwar das Kerzchen nicht anzünden, aber da etwas Licht hineinbringen. Und ich hoffe, ich konnte auch ermutigen, zu konkreten Schritten auf Gott zuzugehen, der uns einlädt, in seine Nähe zu kommen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Wir möchten dich jetzt einladen, in konkreten Schritten die Nähe Gottes zu suchen. An vier Stellen, ihr seht die Stellwände ringsherum, hier in der Kirche, gibt es dazu die Möglichkeit. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die hinter diesen Wänden für euch bereitstehen zum Gebet und zum Segen. Und die darf ich jetzt einfach mal bitten, aufzustehen. Die Anja, Charlotte und Herbert, Siegbert und Sieglinde, die Andrea Fetzner und die Tabea. Wenn ihr also jetzt das Bedürfnis habt, einfach mit jemand zu beten, ihr dürft jetzt mal in eure Ecken gehen. Und wenn sie oder ihr jetzt das Bedürfnis haben zu beten, Fürbitte zu tun oder auch ein Bekenntnis eures Glaubens abgeben wollt, dann kommt. Es ist auch die Gelegenheit, wenn jemand sich da noch gar nicht so sicher ist, wie er mit Jesus unterwegs ist, erstmalig oder nochmals sein Leben ganz bewusst Jesus zu übergeben. Wenn jemand Segen braucht, also Gottes größtmögliche Gunst auf seinem Leben oder einen Zuspruch aus Gottes Wort, dann ist er ebenfalls eingeladen, das jetzt zu tun. Aber auch wenn dich was in deinem Leben von Gott trennt, eine Sünde oder eine Verletzung, nütze die Möglichkeit, das jetzt abzuladen, Vergebung zu empfangen oder auszusprechen. Die anderen dürfen gerne an ihren Plätzen beten, nachdenken. Die Verse aus der Predigt werden hier nochmal präsentiert, um einfach nochmal durchgehen zu können. Aber vielleicht hat der Heilige Geist auch was ganz anderes angesprochen. Das dürfen Sie gerne dort machen. Und nach einer gewissen Zeit wird die Hintergrundmusik, die jetzt kommen wird, in den Lobpreis übergeleitet werden. Die dann am Segnen und Beten noch sind, bitte macht das in aller Ruhe fertig und klingt euch danach wieder ein. Seien Sie ermutigt, bei einem der Mitarbeiter Platz zu nehmen. Dort ist Platz für sie. Und mit ihm gemeinsam in die Nähe Gottes zu kommen. Ich leite in diese Zeit jetzt über, indem ich noch ein Gebet spreche, was Paulus für die Gemeinde in Ephesus gesprochen hat. Und ich spreche das jetzt für euch, für uns. Epheser 1, 15 bis 23. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt. Welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt und Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Amen.